Ja, das war ja schon mal schön schnell. Da kann man sich vorstellen, wo das hingehen kann, ne? Wenn Dorothee das nicht abgebunden hätte. Ja, vielleicht, genau, die erste Folie mal ruhig schon. Gute Nachrichten. Gute Nachrichten sind immer rar, weil es sehr viel nicht so gute gibt. Und hier und da gibt es immer mal einen Versuch, irgendwie mal so eine besondere Nachrichtensendung zu machen mit nur guten Nachrichten. Neulich war das irgendwo, ich weiß gar nicht mehr wo, aber ja, kann man machen, ne? Aber irgendwie, ne, merken wir oder wir wissen es einfach, die schlechten Nachrichten überwiegen, die wir so. Wenn wir alle Nachrichten pro Tag mal so, ne, auflisten würden, so positiv, negativ, ne, ich glaube, wird es knapp werden. Gute Nachrichten, aber es gibt sie. Und ich hatte neulich damit begonnen, in einem ersten Teil diese guten Nachrichten oder die, ja, doch bewusst im Plural die guten Nachrichten zu beginnen. Und ich möchte gern heute da weitermachen. Und jetzt kann es ja sein, dass der eine oder die andere, ne, weiß, hä, was denn für einen ersten Teil, da war ich gar nicht da. Gute Nachricht, ihr müsst nicht rausgehen. Es gibt eine kurze Zusammenfassung. Was beim letzten Mal geschah, so hat das immer irgendwie, wenn irgendeine Serie früher im Fernsehen lief, dann begann die nächste Serie immer damit, mit so einer kurzen Zusammenfassung. Ja, wir haben uns beim letzten Mal erstmal so grundsätzlich angeschaut, was die gute Nachricht Gottes ist. Wir haben gerade beim Abendmahl dran gedacht und dass diese gute Nachricht jetzt nicht nur dazu dient, generell darüber nachzudenken, wir sind gerettet und dann hat es sich aber auch, sondern dass diese gute Nachricht auch mit in unser Leben, in unseren Alltag anwendbar ist, hineinstrahlen möchte, etwas bewirken möchte in viele praktische, alltägliche Bereiche. Ich hatte das Beispiel Ehe und den Umgang mit Geld, die Finanzen als Beispiele genannt für diese gute Nachricht und deswegen auch gute Nachrichten. Ich wollte nicht nur dabei stehen bleiben, Jesus ist gestorben und das ist die gute Nachricht, sondern dass Jesus, und wir haben es ja jetzt auch gerade beim Abendmahl, bei diesem Gebet füreinander, für Krankheiten, für Konflikte, für schwierige Situationen gemerkt, dass das, was Jesus am Kreuz getan hat, eben wesentlich mehr ist oder sich für wesentlich mehr in unserem Leben anwenden lässt, als nur diese eine Tatsache, dass die generelle Schuld von uns ans Kreuz gekommen ist. Und dann haben wir uns gefragt, was motiviert uns denn, die wir von dieser guten Nachricht schon mal was gehört haben? Was könnte uns denn motivieren oder was motiviert uns denn diese gute Nachricht, wenn es eine Gelegenheit gibt, nicht für uns zu behalten, sondern weiterzugeben? Und ein erster Grund war eben eine persönliche Überzeugung oder im besten Fall sogar eine Begeisterung dafür. Wir haben gesehen, und das wissen wir ja auch, davon, wovon du begeistert bist, ne, davon fließt der Mund über. Elke und ich waren gestern bei einer türkischen Hochzeit, 1200 Leute, ein Riesensaal hier in Mülheim. Ui, ich sag mal, wir haben es überlebt. Und wir saßen an so einem Zehnertisch, 10 Personen, es gab unendlich viele von diesen Zehnertischen, ne, und wir saßen an so einem Zehnertisch und die Person, die rechts von mir saß und die Person, die links von Elke saß, die hatten ein Thema und davon waren die begeistert. Fußball. Zweite und dritte Liga, glaube ich. Und die haben sich ununterbrochen die Fußballergebnisse hin und her geschrien. Also es war natürlich eine gewisse Lautstärke in dem Saal, ne, bei 1200 Leuten und durchaus lauter Musik. Und ich habe so befürchtet, dass das ungünstig sich auf den Abend auswirkt. Ne? Wenn ich kann gar nicht mit dem, der rechts von mir sitzt, reden. Elke konnte gar nicht links von dem, der von ihr saß, reden, weil die beiden ununterbrochen die Fußballergebnisse sich zugeschrien hatten. Aber zumindest waren sie begeistert davon, ne? Weil wahrscheinlich auch ihr Verein irgendwie ganz, ganz gut gestern gespielt hatte. Davon, wovon du begeistert bist, ne? Da kannst du zu einer Hochzeit eingeladen sein, wie du willst. Ne? Das wird rausposaunt, das ist gar keine Frage. Und wenn dann noch zwei in der Mitte sitzen, egal, ne? die sollen sich ruhig dran gewöhnen, ne? dass das unser Thema ist. Und das ist ja so, ne? wovon wir begeistert sind, unserem Lieblingsfußballverein oder auch unserem Lieblingsessen, Lieblingsfilm oder deine bevorzugte Musik, wenn du da jemanden findest, der das auch so sieht, ne? Da läuft das, ne? Da kannst du stundenlang drüber reden. Und wir sehen, dass wir davon am liebsten allen und jedem ständig erzählen, ob das jetzt passt oder nicht. Es bleibt die Frage, wo reiht sich vielleicht für uns, für dich, eine Begeisterung von Jesus ein? Ich meine, jeder von uns hat auch so seine Lieblingsthemen, die er auch gern mit anderen besprechen würde. Die Frage ist trotzdem, bist du von Jesus begeistert und auf welchem Platz vielleicht ist diese Begeisterung? Ist das so Platz 4, Platz 7, Platz 1? Das ist so ein bisschen die Frage bei dem ersten Punkt und bei dem zweiten, das war der Wille Gottes. Es scheint dem Willen Gottes zu entsprechen, dass wir diese gute Nachricht nicht für uns behalten, sondern sie teilen sollen mit anderen Menschen, die das vielleicht noch nie gehört haben oder vielleicht auch eine andere Vorstellung haben. Es kommen ja eh alle in den Himmel. Brauchen wir doch davon. Ne? Dann musst du ja nicht so ein Aufhebens machen. Es könnte sein, dass wir deswegen noch nicht entrückt worden sind, weil wir hier auf der Erde noch eine Aufgabe haben, eben diesen Willen Gottes umzusetzen, dass wir von dieser guten Nachricht auch anderen Menschen weitersagen sollen. Auch in Mülheim. Und dann gibt es eben auch noch weitere Gründe, warum Christen diese gute Nachricht gern und bei vielen guten Gelegenheiten weitergeben. Und damit sind wir bei dem, was ich heute gern weitergeben möchte. Genau. Ein dritter Gedanke ist, es gibt einen Auftrag dazu. Es ist also nicht nur die Frage, bist du begeistert von der Rettungstat von Jesus und aha, ich habe verstanden, es scheint Gottes Wille zu sein, sondern es existiert auch ein konkreter Auftrag von Gott an dich und mich. Gottes Wille, dass alle Menschen gerettet werden sollen, mündet in einen Auftrag an dich und mich. Wir, du und ich, sind von Jesus selbst beauftragt, anderen über diese Rettungsaktion von Jesus zu erzählen. Und natürlich erwarten alle an der Stelle den Missionsbefehl, aber es gibt natürlich noch andere Stellen. Und ich lese mal aus der Apostelgeschichte 1, den Vers 8. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Wer glaubt, dass er den Heiligen Geist hat? Ja, immerhin, einige. Ja. Oh, manche sogar mit hoher Hand, sehr gut. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und werdet meine Zeugen sein. Was so ganz wie so eine harmlose, ne, Zustandsbeschreibung aussieht, ist ein Auftrag, Zeuge zu sein. Sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa, Samaria, bis an das Ende der Erde, ja bis hin nach Mülheim. Und damit sind wir bei dem vierten Gedanken, Zeuge, ein Zeuge. Und ihr seht es schon, da gibt es die zwei Unterbereiche in Wort und Tat. Ein Zeuge sein. Wir sollen Zeugen sein, also nicht Zeugen von Jehova, sondern wir reden heute Zeugen von der Rettungstat, von die gute Nachricht, dass Gott gestorben und auferstanden ist, damit wir leben. Das ist die gute Nachricht. Und wir sollen Zeuge sein. Ein Zeuge, der hat etwas gesehen, gehört oder erlebt. Bei einem Zeugen geht es eigentlich gar nicht so sehr um den Zeugen selbst, sondern mehr so um das, was der gesehen hat. Und dass er das, was er gesehen hat, in der entscheidenden Situation jemand anderen erzählt, der es irgendwie wissen muss, möchte. In 2. Korinther 4 heißt es, denn ich verkünde nicht mich selbst, schreibt Paulus an die Korinther, sondern, er ist Zeuge, ne, er könnte auch von sich einiges, sondern, aber er möchte nicht sich selber, von sich selber, sondern Jesus Christus als den Herrn. Und ich selbst komme nur als euer Diener in Betracht. Und das bin ich, weil ich Christus diene. Also er möchte immer wieder die Gelegenheiten wahrnehmen, diese Aufgabe als Zeuge umzusetzen, dass es nicht um sich und seine spektakuläre Bekehrungssache geht, sondern um Jesus. Und so sind die Aufgaben eines Zeugen, eigene Beobachtungen und Wahrnehmungen aufnehmen, sich daran zu erinnern, was habe ich da gesehen, und diese Erfahrungen, diese Beobachtungen mit anderen zu teilen, die danach fragen. Da war ein Verkehrsunfall und haben Sie was gesehen? Dann beschreiben Sie es mal. Ein Zeuge bezeugt also eine Tat oder eine Situation. Was ein Zeuge nicht muss, ist bewirken, dass die andere Person den Erzählungen glaubt. Also dass irgendwie so ausdrücken, dass der andere dann eher geneigt ist, dieser Aussage Glauben zu schenken. Ein sehr schönes Beispiel ist ja natürlich aus der Auferstehung von Jesus. Das ist ja auch so eine Sache, wo Menschen Schwierigkeiten, Mühe haben, das zu glauben. Und eine Sache, die da auffällt, ist, dass wer waren die Ersten, die den auferstandenen Jesus gesehen haben? Frauen. Und Frauen hatten damals, also eine Zeugenaussage von einer Frau war damals nicht so ganz weit oben. Aber so, wenn ich das Neue Testament geschrieben hätte, um es zu manipulieren, hätte ich natürlich Männer genommen und vielleicht auch irgendwie welche mit einer großen Aufgabe, um das wahrscheinlicher zu machen, um das glaubhafter zu machen. Aber darum geht's eigentlich gar nicht bei einem Zeugen. Ne? Der erzählt einfach genau das, was er erlebt hat, ohne sich zu überlegen, welche Worte benutze ich, damit der andere anbeißt und mir das vielleicht abkauft. Nee, muss der gar nicht. Das ist gar nicht meine Sache, wenn der es mir nicht glaubt. Ich schildere das, was ich gesehen habe, auch wenn es so unglaubhaft für den anderen ist, egal. Ich weiß noch, wir hatten mal einen VW-Bus und sind in die Pfalz gefahren. Und da war eine kurvenreiche Strecke. Und dann sehe ich schon, wie ein Pkw-Fahrer in den Kurven versucht, auf der Gegenfahrbahn nochmal einen zu überholen. Und ich denke mir, das reicht nicht, das reicht nicht. Und tatsächlich, der rast voll auf uns drauf. Ich habe noch versucht, so ein kleines bisschen nach rechts zu fahren, da war aber so ein Hang, so ein Berg nach oben, sodass ich nur so ein bisschen ausweichen konnte, sodass es nicht so genau 100% war, sondern so, keine Ahnung, 30%. Ist der in uns reingefahren. Ah. War nicht schön. Wir mussten aber später nochmal nach Kaiserslautern als Zeuge aussagen. Und natürlich hätte ich jetzt sagen können, ja, hätte das dramatisieren können und vielleicht noch ein paar Schäden erfinden können und sagen können, oh, mein Nacken ist immer noch. Nein, es ging darum, genau das zu beschreiben, diese 30%. Ich hätte sagen können, naja, das waren bestimmt 35, 40, 50%, diese Überschneidung von uns beiden Fahrzeugen. Nein, es ging genau nur um genau das, was ich so wahrgenommen habe. Und so können wir Jesus in unserem Leben auch nur so bezeugen mit dem, was wir mit Jesus erlebt haben. Es ist vielleicht interessant, was andere mit Jesus erlebt haben. Es ist interessant, finde ich irgendwie, aber es wäre blöd, das in die eigene Argumentationskette einzubauen, sondern es geht darum, nur das, was du selber mit Jesus erlebt hast, anderen zu erzählen. Und wenn der andere Kopfschütteln sagt, ne, das kann ja wohl nicht sein, dann macht es keinen Sinn, sich noch eine Geschichte auszudenken und noch eine, dass der andere endlich umkippt und sagt, ja, also wenn das auch noch passiert ist, ja, dann bin ich mit dabei, dann steige ich ein in den Glauben. Ein Zeuge von dem, wie und was wir mit Gott erlebt haben, wie wir ihm begegnet sind, wie Gott verherrlicht wird, können wir auch sein heute Morgen, zum Beispiel wie dieser Gottesdienst abläuft. Vielleicht wirst du heute Nachmittag gefragt, und heute Morgen ausgeschlafen, Brunch gehabt? Nö, ich war um 10.30 Uhr zu einem Gottesdienst. Kannst du erzählen, was passiert ist? Na, und es macht keinen Sinn, hier irgendwie aufzubauschen. Also wir haben hier ein 15-köpfiges Lobpreisteam, die machen so eine halbe Stunde Lobpreis oder eine Dreiviertelstunde. Du kannst genau das erzählen, was wir erlebt haben. Und das Oh Happy Day war ja der Knüller. Ne? Wir sind als Zeugen keine Verkäufer. Wir müssen keine Verkäufe, wir müssen das Evangelium nicht verkaufen. Es liegt nicht an uns, dass wir es schön einpacken und noch eine Schleife und noch den Staub weg und noch ein bisschen aufhübschen und noch ein bisschen aufpimpen. Nein, wir sollen nur Zeugen sein. Als Christ verkaufst du nicht etwas und versuchst, das Beste rauszuholen, dass bloß der andere irgendwie davon fasziniert sein könnte, sondern du hast schon etwas Schönes erhalten und das kannst du mit anderen teilen, die das genau das vielleicht nicht erlebt haben. Die haben auch was anderes Tolles erlebt. Die waren vielleicht 4 Monate in Bali und haben da den Urlaub ihres Lebens erlebt. Ja, kannst du dich auch drüber freuen. Und du hast vielleicht etwas mit Jesus erlebt und das ist sowas ganz, ganz anderes als ein 4-monatiger Bali-Urlaub. Wir haben einen VW-Bus wieder und dieser VW-Bus, der hat einen Makel. Immer wenn ich an die Frontscheibe schaue, da ist oben in der Mitte sonst immer irgendwas gewesen. Wisst ihr was? Ein Spiegel, ein Rückspiegel. Der fehlt da aber, weil das ein Transporter war. Und für Transporter ist das nicht vorgesehen, weil hinter dem Fahrersitz ist ja immer so eine Trennwand. Ne, so eine, wo man nicht durchgucken kann. Deswegen macht da ein Rückspiegel keinen Sinn. Norbert, hast du einen Rückspiegel? Du hast einen. Du Glücklicher. Ich hätte auch gern einen. Wir waren in der Werkstatt und der Werkstattmann hat es vergessen. An andere Sachen hat er gedacht, aber den Rückspiegel hat er vergessen. Und immer wenn ich mit dem Auto jetzt fahre, gucke ich immer, will ich immer nach hinten gucken. Also ich will nach hinten gucken, drehe mich aber natürlich nicht rum, sondern denke, da ist ja ein Rückspiegel, guck da rein und guck da durch. Da ist kein Spiegel. Ein Zeuge braucht weniger Scheinwerfer, die nach vorn gucken. Ein Scheinwerfer hat ja den Vorteil, wenn es dunkel ist oder ein bisschen nebelig, ich kann nach vorn gucken, was erwartet mich da? Kommt da was auf mich zu? Ist da irgendwas? Als Zeuge musst du weniger ein Scheinwerfer sein, du musst nicht nach vorn gucken, was könnte da noch kommen, was könnte auf mich, auf den Zuhörer noch kommen, sondern du brauchst einen Rückspiegel. Als Zeuge hast du nur die Aufgabe, zurückzuschauen auf das, was passiert ist. Irgendwann habe ich auch wieder einen. Also das ist nur eine Frage der Zeit. Bist du bereit, diese gute Nachricht von Jesus in deinem Leben zu bezeugen? Dieser Auftrag, Zeuge zu sein, den können wir, und das ist jetzt keine große Überraschung, das haben wir alle schon ganz oft gehört, auf zwei Art und Weisen tun. Einmal durch Wort, durch das Reden, und einmal durch das Tun, durch die Tat. Und wir fangen beim Wort an. Die Bibel fordert uns auf, durch unser Reden auch durch unser Reden, also nicht nur durch unser Tun, sondern auch durch unser Reden, diese gute Nachricht, diese guten Nachrichten zu verkünden, anderen Menschen weiter zu sagen. Mit Worten. Mit Worten Jesus bezeugen. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne einen Verkündiger? Fragt in Römer 10 Paulus die Römer, die Christen in Rom. Ja, es ist wichtig, von Jesus zu hören. Es braucht Menschen, die sich auch trauen, das auch auszusprechen. Und es reicht nicht nur durch ganz normales Leben, durch gutes christliches Leben in der Nachfolge. Da werden die anderen das schon erkennen. Nein, ich denke, es ist auch wichtig, den Mut zu haben, das auch auszusprechen, zu sagen. In Markus 16 heißt es, und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und verkündigt, redet, verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Reden. Wir sind Zeugen der guten Nachricht, die Gott uns hoffentlich aufs Herz gelegt hat. Du erzählst als Zeuge deine ganz persönliche Geschichte, das, was du mit Jesus erlebt hast, und das wird nicht eins zu eins das Gleiche sein, was dein Nachbar erlebt hat. Es gibt sicherlich Überschneidungen, ne? Es gibt viele, die vielleicht bei einer Jugendfreizeit zum Glauben gekommen sind, vielleicht der eine oder andere auch in der Gemeinde, aber es ist immer eine sehr, sehr eigene, persönliche, individuelle Erfahrung mit Jesus, die jeder von uns hoffentlich gemacht hat. Und mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis ab von der Auferstehung von Jesus. Und großer Gnade war auf ihnen allen, lesen wir in Apostelgeschichte 4. Sie legten Zeugnis ab. Da ist das zusammengefasst. Apostelgeschichte 4. Sie legten ein Zeugnis ab. Sie waren Zeugen. Sie redeten über das, was sie erlebt haben mit Jesus. Mehr, nicht mehr und nicht weniger. Achte mal darauf, wenn jemand etwas von Jesus erzählt, wer der Held der Geschichte ist. Es gibt manche, die haben doch den Ansatz, dass sie, wenn sie von Jesus erzählen, dass sie selber dabei ganz, ganz ordentlich rüberkommen. Ich habe mich für Jesus entschieden als das und das und das. Ich war auf der Suche und die stellen so diese eigene Persönlichkeit doch recht stark in den Mittelpunkt. Kann passieren. Aber ich glaube, es ist gut, wenn wir über Jesus reden, dass wir auch dann schauen, dass er der Held der Geschichte ist. Auch wenn er dich vielleicht gerufen hat, wenn er zu dir geredet hat, wenn du ab dem Moment einen anderen Blick bekommen hast auf Gott, auf Jesus, auch auf deine Mitmenschen, sollte es doch Jesus sein, der Held auch deiner Geschichte ist, die du vielleicht jemandem erzählst. Es ist nicht davon abhängig, dass du gut rüberkommst in deiner Geschichte. Es ist wichtig, dass du Jesus in den Mittelpunkt stellst. Letztendlich bist du der Transporter von der Geschichte zu einem anderen Menschen. Aber es geht nicht um dich, sondern um das, was du transportieren möchtest und sollst, nämlich genau dieser Jesus. Und das Zweite, das wissen wir manchmal selber, manchmal oder fast ganz oft, da haben wir mit Menschen geredet. Also ich erinnere mich, Arbeitskollegen, immer wieder überall im Schwimmbad oder auch vorher. Da wussten die im Prinzip alle, dass ich Christ war. Und da war eigentlich soweit alles gesagt. Und ich habe so gemerkt, jedes weitere Wort hätte sie nicht wirklich offener gemacht. Es war klar, der ist Christ, der ist sogar Pastor, der muss es ja nicht nur wissen, aber der muss all das, was er sagt, auch wirklich selber beherzigen, anwenden. Da wollen wir mal genau hingucken, Und dieses genau Hingucken, das ist sozusagen der zweite Punkt. Durch das Tun. Wenn Menschen wissen, dass du Christ bist, werden sie dich anders beobachten. Sie werden andere Maßstäbe an dich anlegen, als an sich selber oder an alle anderen. Alle anderen dürfen lügen, aber du als Christ, du darfst es nicht. Ich erinnere mich an Elkes Mama, die hat das auch immer, ne, so vielleicht ein bisschen spaßig gesagt, aber ne, so, dass ich oder wir nicht lügen dürfen. Bei sich selber, ne, bei anderen ist das, na, kann man mal gucken, aber ne, ich selber, da durfte das nicht sein. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samaria, bis an das Ende der Erde, aus der Apostelgeschichte, ganz am Anfang. Ihr werdet Kraft empfangen. Und der Heilige Geist ist jetzt nicht nur irgendwas Theoretisches, was, ne, wenn der Steffen mal von vorn fragt, wer hat den Heiligen Geist, dann melde ich mich mal, ne, das habe ich ja irgendwie so gelernt, sondern im besten Fall gibt der Heilige Geist dir auch die Kraft, dein Christsein so zu leben, dass die Menschen das sehen können, dass du nicht gleichförmig zur Welt, gleichförmig zu den meisten Menschen lebst. Das ist in unserer Gesellschaft schwieriger als in anderen. In einer humanistisch geprägten Gesellschaft ist es auf den ersten Blick eben nicht sofort zu erkennen, dass du Christ bist. Erst auf den zweiten Blick. Und dazu braucht es, glaube ich, eben diese Kraft durch den Heiligen Geist. Also nicht nur so nette Worte, so kleine Motivationsschübe, sondern es braucht Kraft. Wenn in einer Runde, ne, über jemand gelästert wird, der nicht da ist, da braucht es Mut und Kraft, da schon nicht mitzulästern, weil das macht ja die ganze Stimmung kaputt. Wenn einer nicht mitlästert, dann macht das ja nicht so einen Spaß. Da bist du der Spielverderber. Und wir sollen ja, wissen wir ja, wir sollen ja Zeugen von Jesus sein. Automatisch sind wir das ja immer, ab dem Moment, wo wir es kommuniziert haben, wo wir es gesagt haben. Ich bin Christ, ich bin gläubiger Christ, ich bin evangelikaler Christ, was auch immer du für eine Bezeichnung wählst. Ab dem Moment wirst du stärker oder anders beobachtet, ob du wirklich Christ bist, ob du vielleicht den Vorstellungen von dem anderen entsprichst, was der so von Christen für Vorstellungen hat. Die müssen ja nicht alle richtig sein, aber der hat seine Vorstellungen und der gleicht das ab, ob du dich so und so verhältst. Der sieht ja nicht, wie du deine Steuererklärung machst, das machst du ja bei dir zu Hause. Die gibst du dann ab und dann, das kriegt er ja gar nicht mit. Aber viele, viele andere Dinge, ne, sind doch beobachtbar. Was hast du heute Morgen auf der Fahrt hierher zur Gemeinde beobachtet, bemerkt? Viele Leute, so viele Leute schon um die Zeit, echt? Konntest du als Christ hierher fahren? Gab es irgendwas, was du vielleicht anders gemacht hättest? Hättest du als Nicht-Christ kürzer geblinkt oder wärst 51 gefahren statt 50? Selbst mit dem Tun, mit dem Leben, mit der Tat, ist es nicht so ein Automatismus, dass man, gut, der Fisch am Auto, das hat sich ja mittlerweile rumgesprochen, ne, dass das irgendwie kein Anglerverein ist, sondern dass das irgendwie Christen sind. Aber ne, wer hat keinen Fisch? Ne, doch, schon einige. Ne? Also selbst der Fisch rettet nicht letztendlich. Du kannst nicht immer nur mit Reden Zeuge sein, sondern eben auch in Kombination mit den Taten, mit dem Tun. Taten sind aber, denke ich, sogar noch wichtiger als Reden. Taten streichen Worte durch, ist ein Zitat. Ich weiß nicht, wer es gesagt hat. Taten streichen Worte durch. Wenn ich meinem Kind sage, jetzt, ein Teenie, jetzt mach mal eine Pause mit deinem Handy, ne, du bist jetzt 2 Stunden dran, jetzt reicht's aber selber dann ins Wohnzimmer geh und selber weiter, ne, es muss ja kein Handy sein, kann auch ein Tablet sein oder was auch immer, ne, wirkt nicht so glaubwürdig. Taten streichen Worte durch. Eine Aufgabe für uns ist, lebe so, dass dein Leben möglichst einen Unterschied macht zu den Menschen, die ohne Gott leben. Es gibt sicherlich nicht für jede Situation und jede Gelegenheit eine Möglichkeit, das so zu leben. Aber vielleicht gibt es die hier oder da. Und es ist unsere Aufgabe doch, sich zu überlegen, wie wir leben, dass an unserem Lebensstil doch irgendwie ein Unterschied gesehen wird. Auch wenn nicht jeder auf dich zukommt und fragt, hey, wieso hast du denn da so lange geblinkt, was ist denn, ne? Und du sagst, ja, ich bin Christ. Es wird nicht in jeder Situation, ne, so eine Gelegenheit geben, aber wenn wir das im Hinterkopf haben, dann kann das auch eine gute Möglichkeit sein. Wenn ich dein Leben anschaue und du lebst ein Leben wie jeder andere auch, dann macht auch eine gute Nachricht, die du im Gepäck hast, keinen Unterschied. Weil du untergehst, weil du im Strom der Masse mitschwimmst. Keiner kommt auf die Idee, sich zu fragen, warum hat er das eine oder das andere jetzt an der Stelle anders gemacht, wenn du es machst, wie alle anderen auch. Der Unterschied sollte in möglichst vielen Lebensbereichen sichtbar sein. Das kann über Geld, Freizeit, Arbeit, Urlaub, Beziehungen zu anderen Menschen, auch wie wir über andere Menschen reden, sein. Beispielsweise Geld. Du wirst schon im schlechtesten Fall mit großen Kopfschütteln bedacht werden, wenn du erzählst, dass du 10% deines Einkommens irgendwo hinspendest, auch in die Gemeinde. Was, 10% so viel? Also, ne, das stößt auf Verwunderung. Zeit, klar, Beispiel Zeit. Klar könnte ich eine Viertelstunde später aufstehen. Jetzt geht's wieder. Wenn ich morgens nicht erst irgendwie eine stille Zeit mit Gott mache. Aber ich will doch den Tag mit Gott gemeinsam beginnen. Auch bei der Arbeit. Manche Christen machen ein freiwilliges Jahr, auch ein Auslandsjahr, wo sie eben gar nichts verdienen oder andere für sie zahlen. Freunde von uns arbeiten ganz bewusst jeweils nur 50%, damit sie mehr Zeit für andere haben. Hier unterstützen deine Taten die Worte im besten Fall. Und erst dann wird es glaubwürdig. Lebst du so, dass es eine Übereinstimmung von Reden und Tun gibt? Oder gibt es da Unterschiede? Und ich glaube, Unterschiede werden von unseren Mitmenschen ganz deutlich wahrgenommen. Ja, der Klassiker, Wasser predigen und Wein, so Wein trinken. Wo und wie scheint die gute Nachricht durch dein Leben zu anderen? Da muss man erstmal überlegen, ne? So, was mache ich denn heute Nachmittag? Wo ist mein Leben denn so großartig anders als von einem Menschen, der ohne Jesus lebt? Auf den ersten Blick nicht immer zu sehen. Es bleibt eine Herausforderung, trotzdem danach zu suchen, wo auch durch unser Tun, durch unsere Lebensweise ein Unterschied ist zu dem Leben der meisten anderen Menschen, die eben ohne Jesus leben. Es bleibt eine Aufgabe. Ich möchte noch kurz wenigstens 2 Punkte von dem dritten Punkt herausgreifen. Was hindert uns doch manchmal daran, anderen von dieser guten Nachricht zu erzählen. Wieso erzähle ich Sie diese gute Nachricht eben manchmal doch nicht? Und dass wir uns jetzt hier diesen Punkt anschauen, bedeutet, dass ich glaube, dass es schon einige Faktoren gibt, die uns immer wieder daran hindern, von Jesus zu erzählen. Ein erster Punkt, ein erster Gedanke: Ich bin selber nicht wirklich davon überzeugt, von Jesus und der guten Nachricht. Also schon so ein bisschen, ne? So irgendwie, aber nicht wirklich ganz tief in mir. Es bleibt an der Oberfläche. Es hat nicht in mir Gestalt angenommen, diese Überzeugung. Wir haben ja gerade gesehen, es fängt bei mir und meiner Überzeugung an. Wenn die gute Nachricht in meinem Leben aber keine gute Nachricht ist, sondern nur eine Idee, eine Lehrmeinung, die ich gehört habe von anderen, die ich zwar aufgenommen habe, aber die hier so stecken geblieben ist, als ein theologisch richtiger Satz und es in meinem Leben wenig oder keine Auswirkungen hat, dann ist es schwierig, davon auch wirklich überzeugt zu sein und das auch vor anderen zu vertreten, die vielleicht auch noch kritische Rückfragen stellen, mit denen ich ja überhaupt nicht gern umgehen möchte. Dann fragt er noch was und dann kommen irgendwelche kritischen Sachen von dem Geld der katholischen Kirche. Da habe ich ja so gar keine Ahnung. Und die Kreuzritterzeit war ja auch nicht so eine gute, so eine Zeit, die will ich ja eigentlich auch nicht verteidigen. Und da muss ich ja das noch verteidigen, das Christentum. Das will ich ja nun gerade auch nicht. Aber auch ein weiteres Zitat sagt: Es muss in dir brennen, wenn du etwas in einem anderen entzünden möchtest. Wenn du selber nicht davon wirklich überzeugt bist, dann wirst du es eher für dich behalten oder weniger Gelegenheiten nutzen, darüber reden zu wollen. Wenn du merkst, dass deine Leidenschaft für Jesus im Moment wenig oder nicht richtig doll ausgeprägt ist, dann mache ich dir Mut, Jesus darum zu bitten, zu ihm zu gehen und ihn um eine neue Begeisterung zu bitten. Und ich glaube, Jesus hat ein großes Interesse daran, brennende Nachfolger auszurüsten. Der für heute abschließende zweite Punkt, wieso manche vielleicht doch nichts über Jesus erzählen, wäre: Ich erlebe nichts mit Gott oder wenig oder das, was ich erlebe, das ist einfach zu wenig. Das ist vielleicht sogar zu wenig, um es hier in der Gemeinde in einem Zeugnisteil zu erleben, um so viel weniger noch einem Nichtchristen das zu erzählen. Da nimmt er mich doch auseinander, da sagt er, das ist Zufall. Ne? Da brauche ich dem doch gar nicht damit kommen. Wenn du wenig oder gar nichts mit Gott erlebst und du merkst, ja, das ist nicht viel, dann mache ich dir Mut, mit Gott darüber ins Gespräch zu kommen. Manchmal kann es einfach daran liegen, dass du die Dinge, die du mit Jesus erlebst, dass sie dir viel zu alltäglich vorkommen, dass du dir gar nicht denkst oder dir das merkst, dass das ein Erlebnis mit Jesus sein könnte. Es gibt so viele Kleinigkeiten, die Gott auch manchmal mir oder uns im Alltag schenkt, wo ich mir denke, ja, das ist nett, das ist sehr nett, aber das ist abgehakt und weiter geht's. Und es ist so wertvoll, sich das irgendwie zu archivieren, sich zu merken und zu entdecken, auch in vielen, vielen Kleinigkeiten können wir Gottes Zuwendung, Gottes Hinwendung zu uns, zu jedem Einzelnen von uns finden und entdecken. Und wenn du es nicht sehen kannst, auch dann ermutige ich dich, bitte Gott, dass er dir die Augen öffnet und dass du sein Tun, sein Handeln in deinem Leben sehen und entdecken kannst. Dass es eben nicht nur ein Zufall war, eine nette Fügung oder irgendwie eine erklärbare Ursache, sondern dass Jesus das dir geschenkt hat. Selbst wenn du heute das erste Mal hier im Gottesdienst bist, kannst du bereits etwas von Gott erzählen. Es braucht nicht viel. Ich konnte gestern bei dieser türkischen Hochzeit, habe ich auch gedacht, also schon von der Lautstärke war es überhaupt nicht möglich, mit irgendjemand über irgendwas zu reden, außer Fußballergebnisse zwei Plätze weiter zu schreien. Das war vielleicht noch das einzig Mögliche. Aber irgendwie was Persönliches oder gar mit dem Glauben. Also, wie gesagt, ich saß neben jemandem, den habe ich noch nie gesehen in meinem Leben. Ein fremder Mensch. Und ich dachte vielleicht ergibt sich eine Gelegenheit, irgendwie was von dem Glauben. Also nicht zu erzählen, rüberzuschreien. Es ergab sich aber nichts. Und ich wollte jetzt auch mich nicht unter Druck setzen. Ne? Und trotzdem, dann gab es eine Gelegenheit, dann sind wir nach draußen gegangen, um mal so ein kleines bisschen, so einen kleinen Moment zu haben, den Tinnitus wieder wegzudrücken. Und dann haben wir über den nächsten Tag geredet. Ne? Da hat die Person gesagt, ja, sie hat heute ein Volleyball-Relegationsspiel. Ne? Genau. Und ich so, interessant. Oh. Und dann hat sie gefragt, habe ich auch ein Volleyball-Relegationsspiel? Sagt, nee, ich habe morgen ein Predigt-Relegationsspiel in der Gemeinde. Und schwupp, konnte ich zumindest ein kleines bisschen von meinem Glauben erzählen. Für all diejenigen, die sich vielleicht auch in schwierigen Umständen befinden, in einer Krise oder in Herausforderungen, auch in diesen Situationen ist es möglich, sich von Gott die Augen zu öffnen für sein Handeln, für sein Eingreifen. Wenn es dann vielleicht auch schwerer fällt, das zu entdecken, weil uns diese Herausforderung so doll den Blick nehmen möchte für sein Handeln, für sein Eingreifen. Und auch in diesen Situationen gilt die gute Nachricht. Jesus ist nicht abhängig von deinem momentanen Begeisterungslevel. Wenn du momentan vielleicht in einer Schwierigkeit bist oder in einer Herausforderung, es kommen andere Zeiten. Und Jesus ist nicht von deinem aktuellen Begeisterungslevel abhängig. Unabhängig, wie fasziniert du selber von Jesus gerade bist oder wie sehr du ihn in deinem Leben spürst oder erlebst, Jesus bleibt diese gute Nachricht. Und es ist ein Privileg von Jesus, als Werkzeug in Wort und Tat benutzt zu werden, damit wir diese gute Nachricht nicht für uns behalten. Und auch da können wir von ihm und seinem Handeln, auch wenn es nur Kleinigkeiten sind, keine Kleinigkeit ist zu unbedeutend, anderen Menschen weitersagen, die vielleicht auch in einer schwierigen Situation sind. Und wir wissen es gar nicht, das steht ja nicht hier dran, da blinkt ja keine LED-Lampe rot auf, oh, der andere, oder gelb geht noch, oder grün, es ist alles Paletti. Das muss man ja mal rauskriegen. Und auch da können wir von ihm und seinem Handeln berichten, weil du und ich, jeder von uns, diesen Auftrag von ihm bekommen hat. Natürlich möchte ich uns nicht dazu einladen, Gründe zu sammeln, warum es mir beim besten Willen leider nicht möglich ist. Ihr seht, da kommen noch zwei weitere Punkte. Und es gibt eine Menge Gründe, warum wir hier oder da es nicht gebacken bekommen, das, was wir mit Jesus erlebt haben, weiterzugeben. Ich möchte also uns nicht dazu einladen, uns nur mit den Gründen zu beschäftigen, warum es nicht möglich ist. Weil die Rettungsabsicht Gottes, die besteht weiterhin. Ob du gerade momentan bereit bist, ob du vielleicht gerade einen guten Grund hast, warum du momentan nicht kannst, Gottes Rettungsabsicht für uns Menschen besteht weiter, solange bis Jesus wiederkommt. gibt es noch jeder neue Tag ist eine neue Chance für jeden Menschen. Die Frage ist nur, kann Gott dich gebrauchen, auf dich zurückgreifen oder ist vielleicht gerade jemand anders dran? Und deshalb heben wir uns noch die beiden anderen Gründe fürs Zurückhaltendsein, fürs gerade nicht möglich zu machen, führt das nächste Mal auf. Und so verständlich wie unser Schweigen auch vielleicht manchmal ist, so groß ist das Verlangen Gottes, mit allen seinen Geschöpfen in eine intensive Gemeinschaft zu kommen. Und letztendlich waren es ja auch andere Menschen, die dir, als du noch nichts von ihm wusstest, begonnen haben, dir die Liebe Gottes groß zu machen. Es bleibt die Frage für uns, stellst du dich der Liebe Gottes als ein Werkzeug fürs Tun und auch als ein Sprachrohr fürs Reden zur Verfügung oder siegt doch die Menschenangst? Dazu haben wir in der nächsten Woche genug Gelegenheit, das auszuprobieren. Ich wünsche euch viel gute Möglichkeiten, die gute Nachricht nicht zu verbergen, sondern hier oder da, wo es sich eine Gelegenheit ergibt, diese in einer guten Art und Weise weiterzugeben. Gutes Gelingen dazu.